uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Lutz Jäkel. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Fotojournalist und Autor mit den Schwerpunkten arabische, islamische Welt. Syrien haben Sie oft bereist vor Ausbruch des Krieges und Kuba ist ein weiterer Schwerpunkt. Wie sind Sie denn ins neue Jahr gestartet?
Wunderbar, vor allen Dingen mit einem runden Geburtstag. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das als Vor- oder Nachteil bezeichnen kann, am 1. Januar Geburtstag.
Glückwunsch nachträglich.
Vielen Dank. Da kann man immer nur reinfeiern und man beglückwünscht dann auch gleich zum neuen Jahr und dann bekommt man Geburtstagsglückwünsche. Aber das ist schön. Ich habe mit sehr guten Freunden, die ich schon lange kenne und die übrigens auch einen Bezug zu Syrien haben, mit denen habe ich reingefeiert. War wunderbar.
Gibt es irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr?
Oh ja, das habe ich mir lange abgewöhnt. Gute Vorsätze, das bringt sowieso nichts. Ich versuche immer irgendwie gut ins neue Jahr zu starten und das Beste daraus zu machen. Und ja, aber es ist so ein bisschen mit meiner journalistischen Arbeit, versuche ich einfach das auch weiter zu verfolgen und weiter daran zu arbeiten. Und das ist für mich eigentlich immer ein Vorsatz und der hat gar nichts was mit dem neuen Jahr zu tun. Den nehme ich mir immer vor.
Die journalistische Arbeit ging ja auch gleich los. Sie sind nämlich auf Tour gerade mit Ihrer Syrien-Live-Reportage, haben da auch noch einige Termine vor sich. Also jetzt sind Sie zum Beispiel morgen in Weingarten, dann kommt Biberach. Sie sind im Januar noch in Friedrichshafen, Lindau, Radolfzell und Pforzheim. Sie müssen schon auch so ein Vagabundengehen in sich haben, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das wurde, glaube ich, auch schon früh in der Kindheit so angelegt. Ich habe hier mal mit meinen Eltern vor vielen Jahren in Istanbul gelebt. Ich bin also so ein bisschen.
Sie sind dort zur Diplomatenschule gegangen. 5 Jahre waren Sie, glaube ich.
Das nennt sich so, ja, die Botschaftsschule Ankara, Zweigstelle Istanbul nennt sich das. Genau. Also ich habe, dann war ich auf der deutschen Schule in Istanbul 5 Jahre. Aber von meinem 5. bis zu meinem 10. Lebensjahr. Und das ist eine wichtige Kindheitsphase. Und dadurch war ich schon als Kind es irgendwie gewohnt, im Ausland zu leben. Und dass sozusagen das Ausland in Anführungszeichen nie wirklich so wirklich fremd auf mich wirkte, auch als Kind nicht. Und das hat dann wahrscheinlich so ein bisschen so die Grundlage gelegt, dann um später auch immer viel zu reisen und viel von der Welt sehen zu wollen.
Was hat Ihre Familie denn nach Istanbul geführt? Denn ansonsten kennen wir häufig den Weg, viele Leute sind rübergekommen, aber den anderen Weg, der ist gar nicht so weit verbreitet.
Ach Gott, ja, aber es gibt ja viele Deutsche, die im Ausland arbeiten. Und mein Vater hat bei einem großen Chemiekonzern in Ludwigshafen gearbeitet und war dann als Product Manager im Ausland. Und dann die Textilindustrie in Istanbul oder in der Türkei ist ja auch ein ganz wichtiger Industriezweig. Und dann hat er da 5 Jahre mal gearbeitet und dann die Familie mitgenommen.
Und gestern waren Sie auch wieder auf Tour mit Ihrer Syrien-Live-Reportage im Lindenmuseum in Stuttgart unter großer Zuschauerbeteiligung. Und dort zeigen Sie ein Bild von Syrien vor dem Krieg. Warum ist das Ihnen so ein großes persönliches Anliegen? Das hat man während dieser Live-Reportage gut raushören können.
Das freut mich, dass man das raushört. Es ist, ja, es ist in der Tat ein sehr persönliches Anliegen, einfach deswegen, weil ich Syrien, kann ich glaube ich sagen, gut kenne. Vor allem kenne ich schon sehr, sehr lange, also seit über 25 Jahren. Ich war 1993 zum ersten Mal in Syrien und habe mich eigentlich, kaum dass ich da war, man kann schon wirklich fast sagen, dieses Land verliebt, weil ich das wirklich ein tolles Land finde. Das ist für mich das spannendste und vielfältigste Land in der arabischen Welt. Habe das ausführlich bereist, immer wieder über einen Zeitraum von 20 Jahren, habe auch eine Zeit lang in Damaskus gelebt. Und deswegen natürlich beschäftigt mich umso mehr, auch persönlich, das Schicksal dieses Landes, vor allem das Schicksal der Menschen in diesem Land, seit dem mittlerweile 9 Jahre andauernden Krieg. Und habe natürlich festgestellt über die Zeit, dass wir hier über die Medien vermittelt Syrien eigentlich fast ausschließlich nur noch als Land des Krieges wahrnehmen, was ja auch verständlich ist, weil der Krieg herrscht.
Aber, seit 9 Jahren, ja.
Absolut, aber dadurch verlieren wir natürlich auch so ein bisschen den Blick aus dem Feld, dass Syrien ja ein sehr, sehr vielfältiges Land ist. Ein sehr kulturell, historisch und wie ich immer bewusst betone, menschlich sehr reiches Land. Und das will ich einfach zeigen. Ich will sozusagen diesem medial sehr weit verbreiteten Bild Syriens als ein Land des Krieges als entgegensetzen mit einem Land ohne Krieg. Und das ist mir einfach ein Anliegen.
Sie waren im März 2011 das letzte Mal in Syrien. Welches Foto ist das letzte, was Sie in Syrien gemacht haben?
Das zeige ich ja auch in meiner Live-Reportage zu Beginn und dann auch nochmal am Ende. Das ist eine Stadtansicht von Damaskus. Der Blick auf den Jabal Qasyun, auf den Hausberg der Stadt. Und das ja in der Tat ist mein letztes Foto, das ich damals gemacht habe, am 17. März 2011, also wirklich kurz vor Beginn der ersten Demonstrationen. Und ja, und das war natürlich auch im Nachhinein bewegend, weil mir da damals natürlich nicht bewusst war, dass das mein letztes Foto sein wird in Syrien oder sagen wir mal das vorerst letzte, hoffe ich. Und dann irgendwann, als das losging und ich mich dann auch mit diesem ganzen Thema, mit dem Buchprojekt und dann auch mit der Live-Reportage beschäftigt habe, habe ich dann da so mein digitales Archiv durchgeforstet und dann dieses Bild dachte ich, Mensch, das muss doch irgendwie mal so gegen Ende passiert sein oder fotografiert sein. Ja, und dann kann man ja in den digitalen Metadaten sehen, 17. März, und wir gesagt, oh ja, also das war wirklich kurz vorher, Beste Foto.
Was hat sich auf diesem Foto verändert in der Zwischenzeit?
Naja, man muss schon sagen, Damaskus gar nicht so sehr viel, denn das ist ja auch mal eine Frage, die mir gestellt wird, wenn man meine Bilder sieht aus Damaskus, Aleppo, Homs, Hama, Palmyra, diese ganzen Städte. Was steht davon eigentlich noch? Und bei Damaskus kann man sagen, glücklicherweise noch relativ viel, weil sich die Kampfhandlungen während des Krieges vor allem auf die Umgebung um Damaskus herum konzentriert hat. Das Zentrum blieb und bleibt bis heute weitgehend geschont. Im Umland sieht es anders aus, aber im Zentrum geht das eigentlich noch. Ja. Da gibt es ganz andere Städte, wo es ganz anders aussieht.
Homs zum Beispiel.
Homs beispielsweise. Homs ist eine der Städte, die am meisten zerstört ist. Da zeige ich auch ganz zu Beginn meiner Live-Reportage mal ganz kurz Bilder des Krieges, wobei es ja überwiegend ganz bewusst auch um ein Syrien ohne Krieg geht. Aber zu Beginn zeige ich diese Bilder, um einfach nochmal kurz bewusst zu machen, welche Bilder kennen wir eigentlich überwiegend aus Syrien. Und da zeige ich Bilder aus Homs, die von einem Kollegen von mir sind, von Christian Werner, einem jungen Fotografen, der viel für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unterwegs ist. Und das sind Bilder der Zerstörung. Da sieht es aus, wie wir das zum Teil bei uns kennen aus dem Zweiten Weltkrieg. Absolute Zerstörung, das ist Homs. Homs ist weitgehend in großen Teilen zerstört. Aleppo, Ost-Aleppo, die berühmte Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, ist in weiten Teilen zerstört. Das ist ganz, ganz tragisch.
Auslöser für den arabischen Frühling war ja damals im Dezember 2010 der junge tunesische Gemüsehändler, der sich verbrannt hatte, weil seine Lebensumstände und seine Aussichten so miserabel waren. Mhm. Gab es auch in Damaskus, gab es in Syrien einen ganz konkreten Auslöser?
Nee, nicht wirklich. Das hat sich eher so über die Zeit entwickelt. Also es war schon so, dass weil ich ja auch im März 2011 zum letzten Mal da war, habe ich auch mit Syrern darüber gesprochen und da war ja noch gar nicht wirklich absehbar, dass dieser sogenannte arabische Frühling, wie man ihn damals nannte, übergreifen könnte auf Syrien. Da war ja damals schon Ben Ali in Tunesien gestürzt, Mubarak in Ägypten, in Libyen gärte es und aber dadurch, so ein bisschen motiviert, sind auch in Syrien dann vor allen Dingen auch jüngere Leute auf die Straße gegangen, aber eher auch so im ländlichen Bereich. Es hat sich so über die Zeit entwickelt, so eine gewisse Unzufriedenheit, die zwar schon lange da war in Syrien, wir dürfen nicht vergessen, Syrien ist ein autoritäres Regime, eine Diktatur, es gibt viel Unterdrückung und dagegen sind die Menschen auf die Straße gegangen, also sozusagen gegen die Unterdrückung, für Freiheit, für die Würde. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit so entwickelt. Es gab nicht so eine Initialzündung wie jetzt damals in Tunesien, sondern es war einfach so im Zuge dieses sogenannten arabischen Frühlings.
Wenn man auf die andere Seite schaut, gestern eine Meldung, die über den Ticker lief, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt Anklage gegen einen syrischen Flüchtling erhoben hat, der in seinem Heimatland für die Terrorvereinigung Islamischer Staat gearbeitet hat. Mhm. Blenden Sie diese Seite ganz bewusst aus in Ihrem Vortrag?
Das kann man durchaus so sagen. Es ist auch in der Tat etwas, was mir in meiner journalistischen Arbeit und auch im Rahmen dieses Projekts häufiger mal, man könnte schon sagen, vorgeworfen wird, dass ich genau diese Negativseiten ausblende. Beispielsweise auch, wenn ich mich generell mit dem Themenkomplex Islam, Muslim, Migration beschäftige, dass ich mich auch wenig mit Islamisten beschäftige. Das stimmt. Und da haben meine Kritiker auch recht. Das tue ich. Das tue ich in der Tat auch bewusst, aber nicht, weil ich das ausblenden will im Sinne von, dass das nicht existiert. Das ist völlig klar, dass es existiert. Aber darin sehe ich ja ein bisschen meine journalistische Aufgabe, dem etwas auch entgegenzusetzen, weil wir in den letzten Jahren verstärkt erleben, dass wir im Rahmen dieser sogenannten Islamkritik uns fast ausschließlich mit den negativen Aspekten islamischer Gesellschaften beschäftigen. Das ist auch wichtig, das ist auch gut. Aber dadurch verlieren wir eben völlig aus dem Blick, dass es ja auch noch eine ganz andere Seite gibt, ein ganz anderes Leben. Eben das Leben, das die Menschen in diesen Ländern vor allen Dingen beschäftigt. Und es geht eben nicht nur um die Problematiken. Und darauf versuche ich, meinen Fokus zu legen.
Sie bringen Menschen Syrien mit den Geschichten von Syrern näher. Wie ist denn eigentlich Ihre persönliche Leidenschaft für das Land und die Menschen entstanden?
Oh, ja, das liegt ja schon ein bisschen weiter zurück. Wie gesagt, ich hatte ja 1993 meine erste Begegnung mit Syrien. Ich hatte ja damals Islamwissenschaften studiert in Hamburg. Und das macht man so im Laufe des Studiums, dass man irgendwann auch mal ins Ausland geht, ins arabische Ausland, um die Sprache etwas besser zu lernen. Und dann geht man entweder nach Kairo oder nach Damaskus. Das sind eben so zwei Anlaufstellen für Studenten in Deutschland. Und dann habe ich mich für Damaskus entschieden, weil ich fand, Damaskus immer schon klang für mich irgendwie spannend und ich kann schon sagen, auch irgendwie exotisch. Ich benutze nicht mehr so gerne das Wort, aber das war damals so. Und bin nach Syrien gereist, hatte keine Ahnung von diesem Land und bin da hingekommen. Und das war auch wirklich was ganz Neues. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass die Syrer sehr offen sind, sehr offenherzig, sehr neugierig sind und aber auch eine interessante Zurückhaltung haben. Also es war immer toll, auch dieses Land zu reisen. Und man war auch selten irgendwie alleine. Kommt man mit den Syrern so ins Gespräch, auch wenn man noch kein Arabisch kann, weil viele doch ein bisschen Englisch können oder vielleicht sogar ein bisschen Deutsch. Und einfach die Begegnung mit den Menschen hat mich immer schon fasziniert. Also gerade wegen dieser Offenherzigkeit. Und
Sie wurden dann Reiseleiter, waren auch ganz oft in der Oasenstadt Palmyra, die dann später vom IS zerstört wurde. Es haben sich ganz viele Freundschaften gebildet. Mhm. Was ist so eine ganz besondere Freundschaft, die erste, die Sie in Syrien geschlossen haben?
Die liegt auch lange zurück und die hat auch schon 1993 begonnen. Also das ist mit unserem guten Freund Khalid, den ich damals kennengelernt habe, als ich von Hamburg nach Damaskus gefahren bin, um da am Goethe-Institut einen Sprachkurs zu belegen, erst einen arabischen Gehversuch zu machen. Und da hatte er da Deutsch gelernt und da haben wir uns irgendwie kennengelernt und sind seither wirklich sehr gut befreundet und haben uns dann auch über die vielen Jahre immer wieder auch gesehen, also vor allem in Damaskus. Er konnte uns nicht in Deutschland besuchen, das ist halt immer etwas schwierig, für Syrer nach Deutschland zu kommen. Aber so haben wir uns in Syrien regelmäßig gesehen und dann hat er irgendwie auch geheiratet, auch Kinder bekommen, Familie gegründet und das waren immer tolle Begegnungen.
Und Sie erzählen ja auch von diesen Begegnungen auf der Bühne. Mhm. Was für ein Schicksal hat Khalid und seine Familie beispielsweise ereilt?
Naja, das Schicksal, was nun leider Millionen von Syrerinnen und Syrern ereilen mussten, nämlich dass sie auch in, sie haben eben Damaskus gelebt, aber nicht im Zentrum, also da, wo ja es relativ ruhig geblieben ist während des Krieges, sondern im Umland von Damaskus, genauer in Douma, in der Ostghouta, eine Region, die vor etwa knapp 2 Jahren unter heftiges Bombardement geraten ist. Eine Region aber auch, die schon seit Jahren belagert war, weil es eine der Kriegsstrategien des Regimes ist, zwischen den Regionen in Syrien zu belagern, die Bevölkerung zur Aufgabe zu zwingen. Dadurch war das Leben in Douma, in die von Damaskus, unerträglich, es war gefährlich. Und dann ist die Familie auch geflohen von Damaskus nach Istanbul. Sehr dramatisch, sehr gefährlich. Und dann waren sie in Istanbul und wollten dann auch weiter fliehen über die sogenannte Balkanroute, wovon wir ihnen dann abgeraten haben. Also wir, das sind 2 weitere Freunde von mir und ich, ein sehr guter Freund von mir, Florian Harms, der ja auch aus Stuttgart kommt.
Mhm. Ehemaliger Spiegel Online-Chefredakteur.
Genau, der war mal Chefredakteur bei Spiegel Online, mittlerweile ist er bei T-Online. Und ja, wir haben dann versucht, der Familie zu helfen. Wir haben dann gesagt, bleibt bitte in Istanbul, flieht nicht, weil es einfach viel zu gefährlich. Und dann haben wir so ein bisschen versucht, ja, unsere Fühler auszustrecken und konnten dann tatsächlich ihm einen Job besorgen hier bei Stuttgart und dann konnte er legal hier einreisen. Also er hatte, muss man auch sagen, viel Glück gehabt, dass wir ihm helfen konnten, weil er Freunde in Deutschland hatte. Das ist ja etwas, was viele syrische Geflüchtete natürlich nicht haben und müssen dann diese dramatische und gefährliche Flucht auf sich nehmen.
Und Khalids Geschichte erzählen Sie auch im Vortrag. Mhm. Sie machen das sehr humorvoll, wie er dann auch in Berlin bei Ihnen zu Hause war. Mhm. Denn was war das erste Anliegen, als er bei Ihnen vor der Tür stand?
Das erste Anliegen nach dieser dramatischen Flucht war, dass wir erstmal Fußball gucken mussten, weil er nämlich 2014 im Sommer uns in Berlin besuchte mit seiner Familie, also zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft. Und Khalid ist ein riesiger Fußballfan. Und nachdem sozusagen die Freudentränen getrocknet waren, noch nicht mal getrocknet waren, nachdem wir uns nach vielen Jahren und dann eben durch die dramatische Flucht wieder endlich gesehen haben und die Familie in Sicherheit war, dann war es erstmal sein größtes Anliegen, dass wir erstmal gemeinsam Fußball gucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Und naja, genau. Und das kann man auch mal humorvoll erzählen. Dann, darum muss es ja auch gehen. Ich kann nicht 2 Stunden lang über Syrien erzählen und alles irgendwie unter dem Aspekt des Krieges berichten. Das funktioniert ja auch nicht.
Als Fotojournalist haben Sie Syrien vor dem Krieg in vielen Bildern festgehalten und Sie zeigen dann auch eine Route des Christentums. Wie verläuft diese Route?
Eine Route des Christentums. Sie meinen die Missionsreisen?
Ja.
Ja, genau. Ja, ich versuche darauf aufmerksam zu machen, natürlich, welche religionsgeschichtliche Bedeutung gerade das frühe Syrien auch hat. Oder generell einfach so ein bisschen diese Multireligiosität und Multikulturalität des Landes herauszustellen. Und dazu gehört eben auch Religion und vor allem auch das frühe Christentum, weil ja eben das berühmte Damaskus-Erlebnis des Saulus, der später dann als Apostel Paulus bekannt wird, das hat ja eben in Damaskus stattgefunden. Und ich glaube, viele haben schon von Apostel Paulus gehört, natürlich auch durch die Apostelgeschichte im neuen Evangelium, aber wissen vielleicht gar nicht, dass es aus Damaskus kommt. Und dann zeige ich da so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat.
Und da gibt es immer viele A's und O's in den Vorträgen. Und Glaube ist ja so häufig ein Ursprung für Auseinandersetzungen. Mhm. Das ist Ihnen, glaube ich, auch ein ganz besonderes Anliegen im Vortrag. Auch das hört man raus. Inwiefern?
Ja, insofern, als ich glaube ich auch bewusst herausstelle, dass ich sage, ich bin zwar Islamwissenschaftler und wenn ich zum Beispiel in Syrien unterwegs bin und fasziniert bin von der islamischen Kultur, aber dann eben auch natürlich ganz andere Religionen erlebe und auch wie sie sich im Alltag zeigen, herauszustellen, dass es eben oftmals auch manchmal ein Nebeneinander war, dieser verschiedenen Religionen, aber oftmals vor allem ein Miteinander. Und dass ich dann auch sage, wenn ich zum Beispiel in der Moschee stehe von Damaskus und ich diese Architektur faszinierend finde, diese ganze Atmosphäre, diese Stimmung, aber sage, und das empfinde ich auch als Atheist so. Also dass ich sage, ich bin überhaupt nicht religiös, auch wenn ich mich mit Religion beschäftige. Und das ist aber auch kein großes Problem, weil ich dann auch Respekt vor Religion habe. Ich habe Respekt vor Menschen, die glauben können, weil ich das eben nicht kann. Und das versuche ich herauszustellen, dass sozusagen Religion kein Hindernis sein muss, ganz im Gegenteil. Ich habe das ja gerade auch in Syrien ganz oft erlebt, generell bei meinen Reisen durch den Nahen Mittleren Osten, aber im Speziellen auch in Syrien, dass gerade Religionen eher verbindend sein können. Also,
und dennoch sind natürlich unzählige Kriege geführt worden im Namen des Glaubens.
Absolut, genau. Also es gibt sozusagen auch die andere Seite. Also im Namen des Glaubens werden viele Kriege geführt werden, wurden und werden. Aber es kann eben auch genau die andere Seite wieder sein, dass, was ich eben auch versuche herauszustellen. Sagen, wir reden jetzt nicht über die Glaubenskriege, sondern eben darüber, dass eben auch diese Kriege verbinden können. Zum Beispiel der aktuelle Krieg ist ja in Syrien ist jetzt auch kein Glaubenskrieg. Um Religionen geht es in diesem Krieg natürlich nicht.
Aber es gibt natürlich auch viele Situationen, beispielsweise auch, wenn man auf das Verhältnis zwischen der Geschlechter schaut und das im ländlichen Bereich haben es die Frauen bedeutend schwieriger als in der Stadt. Wie sieht das dort aus? Auch das texten Sie kurz an.
Ja, das stimmt, aber ich würde da vorsichtig sein. Ich würde nicht sagen bedeutend schwieriger, sondern es ist ein anderes Leben. Und was ich eben versuche herauszustellen, und das ist auch etwas, was in der Tat viele Zuschauer, glaube ich, als also ein Aha-Effekt erleben, dass ich Menschen zeige, und es geht ja überwiegend um Menschen in diesem Vortrag, vor allem dann auch das Verhältnis Männer und Frauen in dieser Gesellschaft zeige, Bilder zeige, auf denen man vor allem den Frauen auch sieht, die kein Kopftuch tragen. Da bekomme ich oft als Feedback zu hören, ich dachte, die tragen alle ein Kopftuch. Ich sage, nein, auch Syrien ist ja ein säkularer Staat und man sieht eigentlich mehr Frauen ohne Kopftuch. Und das ist auch in der Stadt, also sehr gemischt. Im ländlichen Bereich in der Tat ist es etwas traditioneller, man könnte auch sagen, etwas konservativer geprägt. Was aber nicht unbedingt heißt, dass deswegen da eine starke Geschlechtertrennung vorhanden ist, sondern zum Beispiel, ich habe das halt erlebt, wenn man eingeladen wird, dass man vielleicht zunächst mal bei den Männern ist und irgendwann mal, aber wenn das Verhältnis sich vielleicht auch so ein bisschen freundschaftlich entwickelt, dann lernt man auch die gesamte Familie kennen.
Aber dort gibt es Frauen, die nicht arbeiten dürfen beispielsweise, weil die Männer das nicht wollen.
Das gibt es mit Sicherheit, natürlich, aber das ist nicht Usus. Also es ist nicht ganz im Gegenteil. Also ich habe das ja auch gerade im ländlichen Gebieten erlebt, da wo man vielleicht vermuten würde, das sei traditioneller oder es ist konservativer, was es zum Teil auch ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Frauen nicht arbeiten. Ganz im Gegenteil. Also gerade im ländlichen Bereich ist ja sozusagen die Arbeitskraft aller in der Familie oft gefragt, auch der von Frauen. Und sie haben, wenn man so will, haben auch die Frauen dann ihren Teil in der Gesellschaft. Und das wird auch gerade auch in Syrien auch sehr stark gefördert. Sie merken auch gerade, wenn Sie auch durch Syrien reisen, vor allem in den Städten, dass Frauen im Alltag natürlich selbstverständlich präsent sind.
Sie zeigen bei Ihrer Syrien-Reportage Erinnerungen an ein Land ohne Krieg. Und wenn es dann auf Homs zu sprechen kommt, dann wird es einerseits ganz besonders ruhig, denn 3/4 aller Gebäude wurden dort zerstört. Sie berichten aber auch noch über eine andere Seite von Homs. Welche ist das?
Ja, das stimmt. Also Homs ist in der Tat eine sehr bedeutende Stadt, ist eine große Stadt, sie wird die größte Stadt Syriens. Und ja, sie ist vor allem berühmt unter den Syrern wegen ihrer Bewohner. Also das ist ja mal ganz interessant, weil es gibt ja überall, in aller Welt kann man ja sagen, Ostfriesen, also immer eine Bevölkerungsgruppe, über die sich die anderen des Landes lustig machen. Und die gibt es eben auch in Syrien und die syrischen Ostfriesen kommen aus Homs. Und es gibt eben eine ganze Anzahl von...
Bitte? Wo rührt das her?
Ja Gott, da kann man auch fragen, wieso sind bei uns die Ostfriesen so ein bisschen, ne? Vielleicht weil sie ein bisschen ruhigeres Gemüt haben. Und das ist vielleicht bei den Homsianern auch. Wobei die Homsianer, und das erzähle ich ja auch, damit ganz gelassen umgehen und sich das selbst so erklären, dass die Homsianer immer auch schon als sehr intelligent galten, als gute Geschäftsleute, als gute Händler, immer schon. Und dass man vielleicht sagt, die anderen Syrer sind da immer so ein bisschen neidisch gewesen. Und dann sind da halt irgendwie so, ja, keine Anekdoten entstanden. Also es gibt ja bei Homs einen Fluss, der Orontes-Fluss, der auf Arabisch Nahr-al-Lassi heißt, der widerspenstige Fluss, weil es der einzige Fluss ist im Nahen Osten, der von Süd in den Osten, in den Norden fließt. Alle fließen von Nord in Süden. So wie zum Beispiel der Euphrat und man sich eben erzählt, dass der in die andere Richtung fließt, weil die Homsianer den einfach mal umgeleitet haben mit Löffeln. Die haben sich an den Ufer gestellt und haben angefangen, mit Löffeln den Fluss in die andere Richtung fließen zu lassen. Mhm. Und so entstehen also Anekdoten,
viele
Witze. Ja, genau, Legenden. Und das erzähle ich halt so ein bisschen, aber ich erzähle es ja so, dass ich in der Tat so ein bisschen über die lustigen Homsianer erzähle und dann auch versuche zu sagen, so, jetzt könnte ich euch ja noch ganz viele Witze erzählen und... Und dann erwarten meine Zuschauer irgendwie auch so, na, jetzt erzähl doch mal. Und dann mache ich aber so eine kurze Pause, sage aber, wie Sie eben auch gerade gesagt haben, über Homs macht man keine Witze mehr, weil eben Homs eigentlich die Stadt ist, die in diesem Krieg am meisten zerstört wurde.
650.000 Menschen haben dort einmal gelebt. Jetzt sagt man, sind es so um 200.000. Und das heißt, es kehren aber inzwischen schon Menschen nach Homs zurück. Kennen Sie Syrer, die dorthin zurückkehren können?
Direkt aus Homs nicht. Ich kenne Syrer, ich bin ja mit einigen Syrern auch so in Kontakt. Auch durch meine Live-Reportage komme ich immer mehr und mit weiteren Syrern hier auch in Deutschland in Kontakt. Wir unterhalten uns oft, ich erfahre oft ihre eigenen persönlichen Schicksale, wie sie nach Deutschland geflohen sind. und versuche mich auch darüber zu informieren, wie es eben den Menschen geht, die entweder noch dort leben oder eben zurückkehren. Und da kehren zum Teil auch welche in diese Region zurück. Aber man muss generell sagen, dass die Rückkehr von syrischen Geflüchteten nach Syrien ein großes Problem ist. Weil ja Syrer ja nicht nur vor dem Krieg geflohen sind, sondern eben auch vor diesem Regime, vor dieser Diktatur, von der Unterdrückung. Und da muss man ganz klar sagen, in den Augen des Regimes sind eben die Geflohenen, vor allem die, die ins Ausland geflohen sind, sind Verräter. Zum Teil werden sie alle so allesamt als Terroristen bezeichnet.
Werden zu Tode gefoltert.
Sie werden zum Teil zu Tode gefoltert. Das war immer schon so. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich finde ja, Syrien ist ein wunderschönes, ein wunderbares Land. Für mich ist das spannendste und vielfältigste Land im arabischen Raum. Aber eben wegen der Geschichte, wegen der Kultur und vor allen Dingen wegen der Menschen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass das Land hier auch brutal diktatorisch regiert wird. Und die Menschen haben Angst und es herrscht eine Unterdrückung in diesem Land. Und die Menschen, die jetzt geflohen sind, auch aus Angst vor dem Krieg, vor dem Regime und jetzt zurückkehren oder zurückkehren wollen, können das nicht so ohne weiteres, weil sie weiterhin dann mit Verfolgung rechnen müssen. Und wir wissen jetzt schon von Berichten verschiedenster Menschenrechtsorganisationen, die eben von solchen Fällen zu berichten wissen, dass Menschen wieder verschwinden, so wie in den letzten 5 Jahrzehnten auch. Das heißt, also für syrische Geflüchtete ist es lebensgefährlich und deswegen auch, wenn jetzt heißt, der Krieg geht langsam zu Ende, sie könnten ja zurückkehren, das ist nicht so leicht.
2018 wurden sie ausgezeichnet als, sie haben das beste Reisebildband für Syrien gemacht, für ein Land ohne Krieg. Und es kommen ja zu ihren Vorträgen viele Syrer. Hat sie das überrascht?
Ja, in der Tat. Also das war auch, als ich damit angefangen hatte, vor knapp 2 Jahren, habe ich mich selbst auch gefragt, wie werden wohl Syrer darauf reagieren, wenn sie denn kommen? Und es kommen auch immer wieder einige, was mich sehr freut. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Syrer selbst sehr gespannt sind, weil sie nicht so ganz genau wissen, was sie erwartet. Früher hieß das ja auch, so wie das Buch auch heißt, Syrien, ein Land ohne Krieg. Das haben oft Syrer so ein bisschen missverstanden, weil sie dachten, ein Land ohne Krieg, wir haben doch Krieg. Deswegen habe ich das ja auch umbenannt in Erinnerungen an ein Land ohne Krieg, um herauszustellen, es geht um das Vorkriegssyrien. Und was mich, ich kann es wirklich deutlich sagen, was mich wirklich glücklich macht, ist zu erleben, dass oft hinterher Syrer kommen und sagen zu mir, Mensch, also du zeigst da ja das Syrien, wie wir es kennen und nicht so, wie wir es immer aus den Medien vermittelt bekommen und sind da wirklich glücklich. Aber es ist oft auch Wehmut dabei. Ich versuche ja so ein bisschen ernste Momente natürlich reinzubringen, natürlich, aber auch mal amüsante Momente. Und ich erlebe es, und das sagen sie mir auch hinterher ganz oft, sie weinen, sie lachen und sie freuen sich, das Land zu sehen, wie sie es kennen. Aber klar, natürlich kommt auch Wehmut auf und wahrscheinlich wird immer wieder auch mal so ein bisschen natürlich die Sehnsucht größer. Aber man kann schon sagen, die allermeisten sind wirklich dankbar, dass sie so ein Bild Syriens bei uns vermittelt bekommen. Und das ist schön. Also das motiviert mich auch sehr in meiner Arbeit, weil ich selbst darauf ganz gespannt war, wie werden wir darauf reagieren, weil ich es überhaupt nicht einschätzen konnte.
Dennoch ist ein Ende des Krieges nicht absehbar. Die US-Truppen sind im Norden abgezogen. Welche Prognose haben Sie für Syrien?
Oh je, ganz schwierig. Ich finde es, muss ich wirklich sagen, auch eine große Tragödie, wie es die internationale Staatengemeinschaft nicht vermag, irgendwie diesen Krieg zu Ende zu bringen. Und es ja im Moment so aussieht, weil es gerade, man muss es so sagen, eine finale Schlacht zu geben scheint jetzt um Idlib herum mit wieder vielen, vielen zivilen Opfern, mit vielen Vertriebenen, dass sich wahrscheinlich das Regime unter Bashar al-Assad halten kann, was ich für eine große Tragödie halte. Einfach deswegen, weil der Krieg es gezeigt hat, dass Assad auf seine Verbündeten Iran und vor allem Russland angewiesen ist. Nur mit deren Hilfe konnte er sich überhaupt jetzt noch so an der Macht halten. Große Teile des Landes sind auch zerstört, Hunderttausende sind ums Leben gekommen, Millionen sind vertrieben. Und die Gründe, warum hier die Menschen im Frühjahr 2011 auf die Straße gegangen sind, eben auch gegen diese Unterdrückung, für die Freiheit, für die Würde der Syrerinnen und Syrer, motiviert durch den arabischen Frühling, diese Gründe bestehen nach wie vor fort. Und man könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht sind sie sogar noch schlimmer geworden, weil das Land viel stärker fragmentiert ist. Bashar al-Assad war auf Milizen angewiesen, die für ihn so ein bisschen, man könnte fast sagen, die Drecksarbeit auch gemacht haben am Boden. Und die müssen in irgendeiner Form auch jetzt alimentiert werden, die müssen in irgendeiner Form eingebunden werden. Und das ist ganz wirklich ein Problem, weil das die Korruption auch eigentlich verstärkt.
Sie sind seit Ausbruch des Krieges nicht mehr dorthin gereist. Wie sieht Ihre aktuelle Fotoarbeit denn aus? Sie sind mit Vorträgen, glaube ich, ausgebucht erstmal die ganze Zeit. Aber ja, was gut, planen Sie?
Ja, ich bin in der, das ist im Moment eigentlich mal einer meiner Hauptberufe oder mein Hauptjob, dass ich mit dieser Live-Reportage auf Tournee bin, was mich wirklich freut, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, dass dieses Thema doch so viele Leute anspricht. Es scheint offenbar viele Leute zu interessieren, einen Syrien zu sehen, das sie so nicht kennen. Das macht ja gerade in diesen Zeiten, wo es ja manchmal so in der Gesellschaft auch knirscht, auch wirklich Hoffnung, dass es doch viele gibt, die sich dafür interessieren. Mittlerweile haben über 25.000 Menschen diese Live-Reportage schon gesehen und ich habe ja immer noch viele Auftritte vor mir. Bin aber ja auch kein Kriegsreporter, deswegen reise ich auch jetzt nicht nach Syrien. Es ist einfach auch lebensgefährlich nach wie vor. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich bin ja überwiegend Reisereporter. Ich arbeite ja viel auch für Reisemagazine, für ein sehr großes deutsches Reisemagazin, auch für Abenteuer und Reisen bin ich viel unterwegs und mache da aus aller Welt Reportagen.
Und da gibt es auch noch eine andere große Leidenschaft, nämlich Kuba. Wir sprechen darüber kurz nach halb. Ei, Mama. Inés haben wir da gerade gehört. Lutz Jäckel ist Fotojournalist und Sie sind ein Familienunternehmen. Denn dieses Lied hat Ihre Frau gesungen. Kubanische Sängerin und Entertainerin Dayami Grasso Toledano. Und was erzählt sie da in diesem Lied? Das ist eine besondere Geschichte. Ei, Mama. Inés.
Ja, das ist ein ganz alter kubanischer Song. Es gibt ja in Kuba ganz Musik für Kuba, ne? Das kennt man ja. Und es gibt da ganz viele alte Songs, die eine besondere Bedeutung haben. Und bei My Mama Inés geht es um eine Sklavin, die heißt eben Inés und eine Schwarze. Und sie besingt den Kaffee. Die Kubaner sind ganz große Liebhaber des Kaffees. Man kann wirklich sagen, Kubaner trinken oder bringen mehr Kaffee als die Deutschen. Und es wird auch auf Kuba Kaffee angebaut, ein sehr guter, bekömmlicher, aromatischer Kaffee. Und es gibt auf Kuba ganz viele Lieder, die in irgendeiner Form immer was mit Essen und Trinken zu tun haben. Und dieser Song, Ei, Mama Inés, ist ein ganz, ganz alter Song, der eben eine schwarze Sklavin besingt, die Kaffee liebt und Kaffee macht, zubereitet. Und dann singt man ja auch Todos los Negros, Tomamos Café, alle Schwarzen lieben Kaffee.
Und Sie haben jetzt so eine Live-Reportage auch für Kuba entwickelt. Aus welcher Perspektive erzählen Sie dort von und über Kuba?
Das ist, glaube ich, das Besondere. Die heißt ja auch Kuba, wie es ist, ganz privat, weil eben durch meine Liebste Dayami als echte Habanera ist sie auf der Bühne und wir beide erzählen zusammen von ihrem Kuba, von ihrem Havanna. Sie ist ja eine Habanera, also in Havanna geboren, groß geworden, lebt schon seit 20 Jahren in Deutschland und lange leben wir zusammen in Berlin. Und ja, ich glaube schon, wir zeigen einfach ein Kuba, das man auch nicht so ohne weiteres kennt, weil natürlich ist das etwas anderes, wenn man als echte Kubanerin von seinem Land erzählen kann. Wir erzählen auch über Begegnungen mit den Menschen, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, darüber, über Porträts, porträtieren wir wiederum das gesamte Land.
Kuba leidet an einer Wirtschafts- und Energiekrise. Was erfahren Sie dort von den Menschen? Wie sieht dieser Blick hinter den Kulissen aus?
Ja, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt neu. Also das ist immer schon ein großes Problem gewesen in Kuba, spätestens seit der Zeit.
Aber es gibt nochmal Sanktionen auch von Donald Trump. Auch das Reisen ist eingeschränkt,
die Kreuzfahrten verboten. Ja, auch da kann man sagen, wieder mal. Also das ist immer schon, also Sanktionen gibt es schon ganz, ganz lange und auch spätestens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, was ja der große sozialistische Bruder Kubas war und eben auch Kuba wirtschaftlich stark unterstützt hat. Und als das zusammenbrach Anfang der 90er Jahre, schlitterte Kuba auch in eine große Wirtschaftsrezession. Man sprach damals von der Periode des von einer speziellen Periode, weil dann plötzlich die Kubaner noch enger den Gürtel schnallen mussten, als sie ohnehin schon tun müssen. Dann gab es wieder mal ein bisschen so eine Entspannungszeit. Auch jetzt gerade unter Präsident Obama gab es wirklich einen politischen Entspannungskurs, auf den viele Kubaner gesetzt haben, auch viel Hoffnung gesetzt haben. Da gab es das berühmte Treffen zwischen Raúl Castro, dem damaligen Präsidenten, und Obama in Kuba mit der Familie. Das war toll. Und dann, nun ja, kam Präsident Trump wieder und die Sanktionen wurden wieder verschärft. Die amerikanischen Touristen dürfen nicht mehr einreisen, die sich als Gruppenreisenden, und das ist ein Riesenproblem. Und dadurch wird in der Tat ja die Wirtschaftskrise wieder verschärft. Und das merkt man schon im Alltag natürlich.
Auch gerade, weil es Venezuela so schlecht geht und die Energie von dort kam. Jetzt heißt es, die Ochsenkarren werden wieder angespannt. Ist es so? Das Was erfahren Sie von dort?
Es gibt eine große Energiekrise in der Tat. Ja, wir waren jetzt gerade wieder auch im letzten Jahr, also im Sommer wieder dort. Wir sind ja regelmäßig in Havanna. Und ja, es gibt eine große Energiekrise. Benzin ist sehr, sehr knapp. Es ist auch teuer und also gerade für kubanische Verhältnisse unverhältnismäßig teuer. Und zum Teil ist das wirklich so, wie das früher wieder mal war, dass in der Tat wieder mehr die Ochsenkarren rausgeholt werden und weniger Taxis fahren, weniger Busse fahren. Das ist ein Riesenproblem.
Ist es umso schwerer dann von Kuba zu berichten und zu erzählen?
Nicht unbedingt, denn das ist ja, darum geht es uns ja auch, dass wir immer versuchen, das ist ja bei dem Syrien-Projekt ja genauso, dass ich immer versuche, den Blick auf die andere Seite zu lenken, genauso machen wir das auch mit Kuba, denn es gibt ja ein Leben in Kuba und wir versuchen eben über die Porträts der Menschen dieses Leben zu zeigen. Und das ist vielfältig, das ist bunt, das ist auch mit Problemen verbunden. Die benennen wir auch, die zeigen wir auch, wir erzählen auch davon. Aber natürlich auch, man kann sagen, die Kubaner versuchen das Beste daraus irgendwie zu machen und das gelingt ihnen meistens auch ganz gut. Und sie haben schon einen sehr lebendigen Lebenswandel und Lebensstil. Und das, was wir manchmal ja so ein bisschen klischeemäßig mit Kuba verbinden, eben diese bunte Musik, das gibt es ja auch alles. Was eben nicht natürlich über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinwegtäuschen darf. Aber so versuchen wir, alle Seiten so ein bisschen aufzuzeigen.
Und Sie sind jetzt so viel rumgekommen in der ganzen ganzen Welt. Allerdings gibt es einen Ort, den Sie noch nicht besucht haben, Ihren Geburtsort. Ist es so schlimm?
Ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht. Das ist ja das Problem, nicht? Aber es ist wirklich faszinierend, dass in der Tat, ja, ich meinen Geburtsort, naja, ich bin da geboren. Und dann sind wir weggezogen.
Wo?
In Schmallenberg, in Sauerland.
Ja, es muss einmal raus.
Muss einmal raus, ne? Sie als Sauerländerin müssen das natürlich mal zur Sprache bringen, ist klar. Und, ja, und in der Tat ist das so, ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht warum. Genau, ich bin eigentlich, komme viel in der Welt rum, ich darf viel von der Welt sehen durch meinen Beruf und bin neugierig, aber offensichtlich nicht neugierig auf meinen Geburtsort. Aber das haben jetzt irgendwie dankenswerterweise meine Eltern geändert, denn ich bin gerade, habe ich einen runden Geburtstag gefeiert, meinen 50. und dann haben meine Eltern gesagt, so Junge, jetzt ist mal gut, jetzt schenken wir dir hier mal ein paar Tage eine kleine Reise nach Schmallenberg und jetzt werde ich demnächst nach Schmallenberg mal reisen und mir mal meinen Geburtsort anschauen, der übrigens gar nicht so schlimm sein soll. Man hört ja immer nur so einiges, aber ich habe die Prospekte gesehen, dachte, das sieht doch toll aus. Also da musst du doch mal wirklich mal hin.
Was erwarten Sie dort?
Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe mich damit nie groß beschäftigt. Und, aber dann habe ich die Prospekte gesehen und dachte, ach, Mensch, sieht das schön aus. Ich wusste immer, da kommt eine berühmte Sockenfirma her und ich wusste, das ist ein Winterskigebiet. Also so schlimm kann es da nicht sein. Und dann fahre ich da mal hin. Und
das ja. Sagen Sie jetzt.
Ja, also, Sie wissen es wahrscheinlich besser.
Sie waren
aber
noch nicht da.
Genau, ja, genau. Ich werde dann beim nächsten Mal vielleicht berichten, wie es da nur gewesen ist.
Na, vielleicht ja, genau. Gibt es die große Live-Reportage anschließend über das Sauerland.
Wer weiß, ne? Genau, ja.
Aber Sie berichten auch über Kulturkompetenz. Auch das war Ihnen beispielsweise auch mit Florian Harms gemeinsam ein Anliegen. Mhm. Und Sie haben dann Seminare gegeben, einmal zum Thema Seminare für medizinisches Personal, die im Berufsalltag mit Muslimen zu tun haben, aber dann auch noch Kurse fürs Geschäftsleben in Arabien. Was war denn besser gebucht?
Eigentlich mehr so das Geschäftsleben, dann, weil in der Tat viele deutsche Firmen auch im arabischen Raum tätig sind wirtschaftlich, gerade also auch in den Emiraten beispielsweise, in der Golfregion. Und ja, und so internationale oder interkulturelle Kompetenzvermittlung, das ist schon bedeutend und das kann zum Teil auch wirklich über Erfolg oder Misserfolg im Geschäft entscheiden sein.
Das medizinische Personal hat beim Pflegenotstand vielleicht auch gar nicht die Zeit, zum Seminar zu kommen, wer weiß.
Das auch und ich glaube einfach, das muss man auch so sagen, wenn im medizinischen Bereich sind die Menschen, klar, man hat viel mit diesen Menschen zu tun, aber sie sind auch jetzt nicht besonders lange dann vielleicht, sagen wir, auch im Krankenhaus oder in medizinischer Behandlung. Und bei geschäftlichen Kontakten geht es halt meistens um längerfristige Ziele. Und da ist es schon von großem Vorteil, wenn man schon ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt. Und es ist ja nicht so viel anderes. Es ist immer das, was ich auch versuche, in meinen Vorträgen zu vermitteln, immer zu sagen, ne, Leute, das Verbindende ist meistens sehr viel mehr als das Trennende. Wir müssen das nur zulassen und müssen da auch genauer hinschauen. Und das aber, was uns voneinander trennt oder was vielleicht auch in der Mentalität unterschiedlich ist, das kann man auch lernen und das ist nicht verkehrt, wenn man das so ein bisschen weiß.
Aber dennoch gibt es sicherlich Unterschiede von der arabischen Business-Etikette zur deutschen, oder? Was ist das größte
Absolut.
Fettnäpfchen, in das man treten kann?
Das größte Fettnäpfchen ist, wenn man beispielsweise sofort mit dem Geschäft beginnen möchte. Also der Araber legt, ich sage das jetzt mal bewusst ein bisschen sehr plakativ, ne? Aber der Araber an sich legt großen Wert erstmal auf einen persönlichen Umgang. Also man möchte schon wissen, mit wem soll und möchte man Geschäfte tätigen. Und das ist ja an sich auch ein sehr gutes Anliegen. Also man möchte erstmal den Menschen kennenlernen. Also wenn es vielleicht bei uns eher so ist, dass man vielleicht ein Geschäft anbahnt, man besiegelt ein Geschäft und dann geht man sozusagen zur Feier des Tages gemeinsam essen, wäre es in der arabischen Welt genau umgekehrt. Man geht erstmal essen, man lernt sich erstmal ein bisschen kennen, man unterhält sich vielleicht auch ein bisschen mal was über Privates
das lernt
und dann
man in
erst
Ihrem
langsam zum Geschäft.
Vortrag aber auch, dass die Einladung zum Essen erst dreimal erfolgen muss, bevor
ja,
man
das
zusagen
stimmt.
Kann.
Das ist in der Tat ein großes Fettnäpfchen, das ja auch die Syrer immer jetzt hier leidvoll in Deutschland erleben. Man muss dreimal jemanden, oder mindestens dreimal jemanden einladen, bevor man wirklich annehmen darf, weil sonst ist es vielleicht nur eine Etikette und die Syrer, die hier nach Deutschland kommen, denken, das ist hier vielleicht dann genauso. Dann werden sie von Deutschen eingeladen und dann fragt der Deutsche, möchtest du vielleicht einen Kaffee haben und der Syrer sagt natürlich, wie er es kennt, nein, vielen Dank. Und dann war es das. Und dann kommt die Frage nicht nochmal nach, wie es eigentlich in der arabischen Welt der Fall ist. Und dann sitzt der Syrer da und trinkt keinen Kaffee, obwohl er gerne einen trinken möchte.
Haben wir wieder was gelernt.
Ja,
ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Lutz Jeckel.
Eins gehört.